zwischen Hamburg und Haiti.
Ping-Pong für die Seele. Der Stockalperweg im Wallis. Eine Sendung von Jörg Wundram.
Also ich spiele seit über 30 Jahren im Club Tischtennis. Das ist für mich auch etwas Wichtiges. Diese körperliche Betätigung neben den Bergwandern oder so. Das Spiel, der Wettkampf. Auf einen Ball einzuschlagen statt auf einen Menschen.
Monsieur Daniel Salzgeber ist Mönch mit einer besonderen Leidenschaft. Er spielt für sein Leben gern Tischtennis. Der Geistliche lebt im Hospiz am Simplonpass, mitten in den Schweizer Bergen am Stockalperweg. Zermatt, Saas-Fee und Sion sind nicht weit entfernt. Der Weg beginnt im Walliser Städtchen Brikglis und endet in Gondo an der Grenze zu Italien. Ein Pfad, der durch seine wechselvolle Geschichte immer wieder an das Ping-Pong eines Tischtennismatches erinnert und an einen Mann, der die Region geprägt hat wie kein zweiter.
Kaspar Jodok von Stockalper war Kaufmann, Politiker, Minenbesitzer. Er war mächtig und reich. 1609 in Brieg geboren und 1691 eben da gestorben. Er hatte erkannt, dass der Transport von Salz, Weinen und Stoffen ein sehr einträgliches Geschäft ist. Stockalper ließ den alten Saumweg zu einer Handelsstraße ausbauen. Nach seinem Tod geriet der Weg ein wenig in Vergessenheit. Erst Napoleon entdeckte ihn Anfang des 19. Jahrhunderts wieder für seine Eroberungszüge durch Europa. Heute ist der Weg im Kanton Wallis ein Wanderpfad. Ein landschaftlich besonders reizvoller, findet Josef Escher. Wiederbelebt durch die Stiftung Ekomuseum Simplon, die 1991 in Brieg gegründet worden ist.
Mit dem Ziel, den mittelalterlichen Saumpfad von Brieg über den Simplonpass hier nach Simplondorf, dann weiter hinunter nach Gondo, direkt durch die Gondoschlucht, diesen Weg wieder begehbar zu machen. Und in Anlehnung an den großen Handelsmann Stockalper haben wir den Stockalperweg getauft.
Kaspar Stockalper sei ein gewiefter Stratege und ein kluger Kopf gewesen, erzählt Josef Escher. Quasi ein Motor für die gesamte Region. Auch der Pensionär aus Simplondorf gilt als treibende Kraft, mit Blick auf den neuen, alten Stockalperweg.
Und wir haben dann verschiedene Gebäude an diesem Wegrand auch versucht, vor dem Zerfall zu retten oder zum Teil museal auszugestalten, um die Geschichte den Leuten näher zu bringen.
Aber auch, um Geschichten zu entdecken, von denen es auf dem knapp 40 Kilometer langen Stockalperweg so viele gibt. Spannende, tragische und berührende.
Das Wasser der Saltina dröhnt und stürzt zu Tal. Der Fluss hat sich in Jahrmillionen in den Fels gefressen und er tut es bis heute. Die Saltina strömt in Pirouetten durch das Gebirge, springt von Fels zu Fels und legt eine Drehung nach der anderen hin. Sie springt wie ein Tischtennisball von einer Seite zur anderen. Ja, sie tanzt nach der Musik der Walliser Berge. Das ist ihr Schicksal. Saltina kommt aus dem Italienischen und bedeutet die Springende. In den Wiesen am Eingang der Saltina-Schlucht oberhalb von Brieg zirpen die Grillen. An den Hängen grasen Kühe und in der Tiefe rauscht die Saltina. Der Stockalperweg folgt zunächst dem tosenden Fluss, dann zweigt er in das Gantertal ab. Der Begriff Ganter stammt aus dem Romanischen und heißt so viel wie Geröllfeld oder steiler Hang. Und abschüssiges Gelände gibt es hier reichlich. Geduckt stehen an den Hängen alte Bauernhäuser aus Natursteinen und dunkelbraunen Holzbalken. Die Dächer sind gedeckt mit grauschwarzen Steinplatten. Ringsherum leuchten satt grüne Wiesenmatten, auf denen Ziegen und Kälber grasen und mit ihren Glöckchen um die Wette bimmeln. ein Schweizer Bergidyll, das die Menschen erdet.
Wir sind aus dem Wallis und bleiben auch Walliser.
Sagt Henry Lauwiener, der hier zur Welt gekommen ist. Zwar ging er nach einer Ausbildung zum Hotelier einige Jahre nach Kalifornien, er kehrte jedoch in die Heimat zurück, in das Hotel seiner Tante und seines Onkels, das er seit Kindesbeinen kennt. Lauwiners Mutter half hier öfters aus und der kleine Henry durfte immer mal wieder bei seinen Verwandten über Nacht bleiben.
Und so hat es sich ergeben, dass mein Vater mich und den Bruder abends mitgenommen hat, um die Mutter abzuholen. Und im 1. Dezember 1976 war das auch so, dass ich im Hause bleiben durfte oder im Hotel bleiben durfte. Und meine Eltern und mein Bruder hatten auf dem Rückweg runter ins Dorf einen Autounfall und sind so ums Leben gekommen. Und ich hatte eigentlich das Glück im Unglück, dass ich bei Onkel und Tante blieb und so den Unfall überlebt habe.
Letztlich hat das Haus am Ganterwald also Lauwiners Leben gerettet. Längst ist es seine Heimat, die sich in den Kellerräumen des Gebäudes auch erschnuppern lässt. Immer wenn Henry Lauwiener in die Katakomben des Hauses geht, steigt ihm dieser besondere Duft in die Nase, der von Trockenfleisch.
Das Fleisch wird in den Bottich eingelegt, dann kommt unsere Gewürzmischung drauf, dann die nächste Schicht Fleisch. Und die Gewürzmischung beinhaltet Pfeffer, Paprika, Koriander, verschiedene Kräuter noch, Salz, feingehackter Knoblauch und dann die nächste Schicht. Dann bleibt das während 12 bis 14 Tage in dem Bottich drin, zugedeckt und anschließend, das heißt Speck und Rohschinken, wird hier Luft getrocknet.
Gut eine Tonne Rind- und Schweinefleisch mariniert und trocknet Lauwiener jedes Jahr, nur für den Hausgebrauch.
Für meinen Geschmack braucht der Rohschinken 10 bis 12 Monate, dass er vom Aroma her das meiste hergibt. Und deshalb lassen wir das im anderen Keller übers Jahr durch noch weiter trocknen.
Oft kommt das Trockenfleisch dann in Herzform auf den Tisch. Reiner Zufall, lacht Lauwiener. Aber eine Herzensangelegenheit sei gutes Essen für ihn auf jeden Fall.
Man kann man auch von der Seite her anschauen.
Wanderer können den Stockalperweg also auch kulinarisch genießen. Italienische und französische Einflüsse kitzeln den Gaumen. Deftiges und Süßes aus dem Wallis kommen hinzu. Roten und weißen Wein gibt es hier in bester Qualität. Heutzutage zumindest. Früher mag das anders gewesen sein.
Direkt am Tafernabach zum Beispiel, wo steile graue Felswände in den Himmel ragen. Farne, Büsche und unzählige Wiesenblumen säumen hier den Stockalperweg. Mitten in diesem Tal steht die Ruine der legendären alten Taverne, der Taverna, die so heißt wie der Fluss.
Da war eine Wirtin und die wird den Wein gepanscht haben. Auf alle Fälle hörte man später immer wieder den Schrei nachts von einer armen Seele, also die noch nicht erlöst ist.
Wer die Ohren spitze, findet Josef Escher vom Eco-Museum, könne den Schrei mit einem bisschen Fantasie noch heute hören.
Ich heiße Johanne Leffi, ha Wasser üs gefervi, muss jetzt in der kalten Wasser sein. Also übersetzt, mein Name ist Johanne Leffi, ich habe Wasser als Wein ausgeschenkt und muss jetzt in den kalten Wassern sein, also in diesem unwirtlichen Gebiet am Simplon.
Oder ist es doch nur der rauschende Tafernabach, der dem Tal seinen Namen gibt? Am Ufer entlang windet sich der Pfad in engen Serpentinen hinauf. Der Wald lichtet sich und die Sicht auf die Berge wird freier. Glieshorn, Füllhorn und Spitzhorli glänzen über dem Tal. Respektable Gipfel mit 2500 Metern und mehr. Der höchste Punkt des Stockalperweges ist der Simplonpass, 2005 Meter über dem Meer. Für Mensch und Tier war das Erreichen des Übergangs besonders anstrengend. Das mag sich auch Napoleon Bonaparte gedacht haben. Der französische Kaiser hatte die günstige strategische Lage erkannt, ließ den alten Stockalper Saumpfad ausbauen und errichtete an der höchsten Stelle eine große Kaserne. Napoleon selbst war nie hier, nur seine Generäle und Soldaten, die den Übergang gut bewachten.
Heute macht das der große Steinadler aus Granit. Er hat alles im Blick. 12 Meter ragt das wuchtige Denkmal in die Höhe. Es erinnert an den Zweiten Weltkrieg. Zehntausende Autofahrer, die Jahr für Jahr den Passo di Sempione im Eiltempo überqueren, nehmen kaum Notiz von diesem Mahnmal der Freiheit. Motorräder knattern vorbei. Mountainbiker und Rennradfahrer ächzen über den Simplonpass und schießen ein paar Erinnerungsfotos. Zu Fuß kommt man dem Himmel deutlich gemächlicher näher. Vielleicht auch dem lieben Gott. Nur wenige Meter von der belebten Straße entfernt liegt das alte Hospiz, das aus der ehemaligen Napoleon-Kaserne entstanden ist. 1831 haben die Augustiner-Chorherren dieses riesige Gebäude fertiggestellt. Die Augustiner-Mönche haben ihren Hauptsitz am großen St. Bernhard-Pass, dort, wo die Bernhardiner-Hunde zu Hause sind. Aber vier der Mönche leben in dem Haus am Simplonpass. Monsieur Daniel Salzgeber leitet die kleine Gemeinschaft, die jeden Gast im größten Passhospiz der Alpen willkommen heißt.
Wir fragen nie nach einem Pass, nach einer Identitätskarte. Wir fragen nie nach Herkunft, nach Beruf. Wir fragen nie nach Religion oder Glauben. Jeder ist hier willkommen. Jeder soll sich in unserem Haus wohlfühlen. Jeder hat seinen Platz.
Und für die Augustiner-Chorherren ist das gelebte Nächstenliebe. Für viele, die zum ersten Mal ins Hospiz am Simplonpass kommen, ist das eine Überraschung.
Denn es ist eben nicht ein Hotel, nicht eine Herberge, wo man als erstes ein Dokument vorweisen muss, sondern das spielt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist, es ist ein Mensch, ein Bruder, eine Schwester, die hier ist und wir wollen ihn aufnehmen.
Bis zu 130 Menschen finden hier ganzjährig Platz, inklusive Kost und Logis. Früher kostete das einen Obolus, den jeder festlegen konnte. Heute gibt es in der Regel einen fixen Preis.
Wobei die Preise gerade eben für Familien und die Schulklassen sehr tief angesetzt sind. Aber wenn Familien kommen und sagen, wir hätten gerne Familienferien, aber wir können das, was da eigentlich verlangt wird, nicht zahlen, so sagen wir immer, an den Finanzen soll es nicht scheitern. Denn es ist wichtig, dass auch Familien, die eben nicht die nötigen Geldmittel haben, dass auch sie Zeiten haben, wo sie sich mit ihren Kindern zurückziehen können, Ferien machen können.
Monsieur Daniel sitzt in seinem weißen Gewand auf einem alten Stuhl, in sich ruhend. Hektik scheint ihm fremd zu sein. In der Ruhe, sagt er, liege die Kraft. Als Missionar war und ist er immer wieder in China, auch in Tibet. Die Hochgebirgsregion in Asien fasziniert ihn, auch weil sie etliche Parallelen zur Bergwelt des Wallis aufweist. Damit meint Monsieur Daniel seine Leidenschaft. Das Tischtennisspiel, dem er in China und am Simplonpass frönt.
Das ist ein Spiel des Dialogs. Ich vergleiche es oft, es ist eigentlich ein schnelles Schach. Die verlangt zu schauen, was ist die Antwort des Gegners.
Das fasziniert den Augustinermönch. Monsieur Daniel bezeichnet das Tischtennisspiel auch als eine Art Seelenhygiene, als Ausgleich. Und manchmal fluche er auch.
Nicht nur beim Tischtennis spielen. Das gehört auch zur Psychohygiene.
Drückt der liebe Gott dann ein Auge zu?
Oh ja. Ja. Gott drückt sehr viele Augen zu. Das ist auch unser Glück. Wobei ich mir angeeignet habe, dann in solchen Momenten Ausdrücke zu gebrauchen, die ich zusammengestellt habe. Ich habe jetzt keine Fluchwörter, in denen zum Beispiel Gott vorkommt.
Monsieur Daniel hat seinen Weg in der oft so komplizierten Welt offenbar gefunden. Das Wandern in den Bergen hilft ihm dabei. Zu Fuß in der Natur unterwegs zu sein, vergleicht er mit dem Leben. Auch dabei brauche man Orientierung und Wegweiser, sagt der Augustinermönch.
Das heißt zum Beispiel eine spirituelle Begleitung. Dass wir als Menschen, wenn wir alleine einen Weg gehen, nie sicher sein können, ob wir wirklich den richtigen, den guten Weg gehen, ob wir uns nicht verirren. Der Mensch ist kein Einzelgänger, wir sind soziale Wesen. Das ist auch die Chance, dieses Zusammen auf einem Weg sein.
Auf dem Stockalperweg gibt es viele Wegweiser, spirituelle und ganz reale. Verirren ist kaum möglich. Eines dieser gelben Schilder zeigt am Simplonpass Richtung Italien. Immer bergab.
Vorbei am alten Spittel. Kaspar Jodok von Stockalper ließ das wuchtige Gebäude Mitte des 17. Jahrhunderts errichten. Es diente Pilgern, Kaufleuten und anderen Reisenden als Unterkunft. Schon von Weitem ist es zu sehen. Der mächtige, steinerne Turm ragt in den tiefblauen Himmel. Daneben flattert die rote Fahne der Schweiz mit dem weißen Kreuz. Ringsherum grüne Almen mit besonders glücklichen Kühen darauf. Jedenfalls bimmeln ihre Glocken weniger aufgeregt als anderswo. Der Duft von Alpenrosen, Braunklee und anderen Blumen strömt in die Nase. Bienen summen von Blüte zu Blüte und sammeln emsig Nektar. Unter den Bergstiefeln knirschen die Steinchen, Rinnsale gurgeln durch die Wiesenmatten und es klingt, als würde die Natur mal wieder komponieren.
Vom alten Spittel ist es eine Stunde Fußmarsch bis zu dem kleinen Weiler Chlüsmatta. Wenn Maria und Josef nicht gerade im Stall sind, dann machen die Arnolds Heu. Oder erwarten hungrige Wanderer, die sich bei einem Alpenbrunch stärken wollen.
Also der Brunch selber ist vor allem einfach Produkte oder aus der Region. Dann gibt es Kräutertee, Kaffee, das ist das Einzige, was ausländisch ist, sage ich jetzt mal. Und dann Milchprodukte, alle von der Sennerei, wo wir auch die Milch abliefern, wie Joghurt, Alpenrosenkäse, Raclette-Käse. Und dann haben wir das eigene Fleisch. Wir schlachten unsere Tiere selber noch im Schlachthaus vom Simplondorf. Wir zerlegen sie selber, salzen sie ein und trocknen sie an der Luft. Nicht wie meistens geräuchert, sondern nur luftgetrocknet.
Maria und Josef sind in Simplondorf geboren. Sie hat 12 und ihr Mann hat 11 Geschwister. Alle heißen Arnold, stammen aber aus unterschiedlichen Zweigen. So sei das hier im Oberwallis, sagen die Eheleute. Ein Name, mehrere Großfamilien. Während Maria das mit einem Lächeln erzählt, hobelt der Sepp schon einmal den Käse.
Also der zweijährige Hobelkäse, der in einem speziellen Keller gelagert wird, wird in ganz dünne Scheiben, wo man fast durchschauen kann, geschnitten, weil so ist der am besten. Das ist so ein Holz. Holzgestell mit einer Klinge, in der Mitte eine Klinge und da kann man schöne Blätter, wo man durchsieht, fast.
Der Sepp ist Bauer mit Leib und Seele, einer mit sportlichen Ambitionen. Immer im August nimmt er am doppelten Bergmarathon teil. Dann laufen etwa 100 Frauen und Männer von Gondo nach Brieg und zurück. 84 Kilometer über Stock und Stein. In 2 Tagen.
Ja, ich bin nicht der Schnellste, aber immer so im Mittelfeld, einfach ein Mitläufer. Aber für mich ist das so eine, ob schon im August, wenn es am strengsten ist auf der Alpe und beim Heuen und so, aber für mich ist das eben, ich muss das, was das eine Krankheit.
Und vor allem ein Riesenspaß. Wenn der Sepp gesund ist, dann ist er dabei, auch ohne gezieltes Training. Die Arbeit im Stall und der Alpe hält ihn fit. Heu machen, Kühe melken und Käse herstellen. Alles harte Arbeit, ohne die das Ehepaar Arnold nicht leben möchte.
Wenn man sie ja gern macht und wir das eigentlich als schöne Arbeit empfinden, ist es halb so schwer. Es ist jetzt viel schwerer, zurückzustecken, nicht zu arbeiten, wenn man eben eine Verletzung hat, als wenn man einfach wirklich todmüde abends ins Bett fällt. Aber ich denke, die Müdigkeit ist eine gesunde Müdigkeit, man ist eine zufriedene Müdigkeit. Deshalb wird die nicht so als negativ empfunden.
Die harte Arbeit verbinde Menschen, Tiere und Natur auf einzigartige Weise, sagt Maria Arnold. Sie nennt das Heimat.
Man fühlt sich sicher, man ist nie einsam. Man ist auch trotzdem allein, wenn man allein sein möchte. Ja, man fühlt sich einfach wohl, es fehlt einem nichts.
So sehen es wohl die meisten Menschen in dieser Region, durch die sich der Stockalperweg wie ein rotes Band zieht.
Mitten auf dem Platz in Simplondorf plätschert ein Brunnen. Ein älterer Mann bläst in sein Alphorn. Einige Zuhörer haben sich eingefunden und hören andächtig zu. Der Dorfplatz ist das Herzstück des kleinen, aber sehr lebendigen Dorfes. Zwar leben hier nur etwa 300 Menschen, Doch gibt es mehr als 10 Vereine, 3 Hotels, 4 Restaurants, eine Bäckerei, eine Sennerei, einen kleinen Gemischtwarenladen, eine Schule, eine Freilichtbühne und ein Museum. Das ist das Reich von Josef Escher. Mit Gleichgesinnten hat er Anfang der 90er Jahre den Stockalperweg wiederbelebt und das Eco-Museum mit aufgebaut. Es befindet sich direkt am Dorfplatz in einem uralten Gasthof aus dem 15. Jahrhundert. In den 80er Jahren drohte das Gebäude zu zerfallen.
Und die Gemeinde Simplon hatte die Möglichkeit, das dann zu erwerben. Und die Philosophie bestand schon damals, das muss irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und so hat sich dann 1991 der gute Zufall ergeben, dass man eine Stiftung gegründet hat.
So dass das Gebäude inzwischen renoviert werden konnte. Dicke, etwas schiefe Holzbalken, knarzende Treppen und unzählige Ausstellungsstücke lassen in dem historischen Gasthaus die Geschichte des alten Stockalperwegs lebendig werden.
Also da wurden die Leute verköstigt. Die Tiere sind auf dem Dorfplatz gedrängt worden. Es sind vermutlich auch Waren zwischengelagert worden. Und deswegen der Name Gasthof, der hat sich durch alle Zeiten so erhalten. Und so nennen wir das Gebäude noch heute.
Wenn Josef Escher davon erzählt, leuchten seine Augen. Er ist ein Kind der Region. Es gibt so gut wie nichts, was der Sepp nicht über die Gegend wüsste. Auch über die nahegelegene Gondoschlucht kann er viel erzählen. Zum Beispiel, dass sich der reißende Bach Doveria seit Jahrtausenden immer tiefer in den felsigen Untergrund gräbt. Und dass in diesen Felsen, die steil in die Höhe ragen, begehbare Geheimnisse schlummern. Wie das Vorgondo, das fast 100 Jahre lang der Verteidigung der Schweiz gedient hat.
Mit dem Bau angefangen hat man anfangs 1900, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Dann während dem Ersten Weltkrieg ist viel vonstatten gegangen und auch später. Und genutzt wurde das bis Anfang der 90er Jahre militärisch. Und dann hat eine Umorganisation stattgefunden und jetzt können wir das auch zivil zugänglich machen.
Bis zu 350 Meter tief ragen die Stollen und Gänge in den Berg hinein. Jeder Schritt hallt wieder, die Luft riecht nach Feuchtigkeit. Und es ist kalt in dem Labyrinth aus Tunneln, Stufen und schweren Stahltüren. Was heute als Teil des Stockalperweges besichtigt werden kann, lag früher im Verborgenen.
Ja, ja, ist alles im Berg innen. Und zum Beispiel mein Vater, der war von Berufes wegen Festungswächter, der durfte nie was zu Hause erzählen, was die hier machen mit dem Unterhalt der Gebäude. Das war alles wirklich sehr, sehr streng geheim.
Militärische Kämpfe hat es um das Vorgondo nie gegeben. Alles ist in bestem Zustand. Die Stockbetten in den Quartieren sind noch bezogen, die Rohre in den Maschinenräumen leuchten in einem frischen Grün, in der Mensa stehen Teller und Gläser auf den Tischen. Und im sogenannten Weinkeller plätschert es munter vor sich hin.
Das haben die Soldaten später im Humor haben diesen Raum als Weinkeller bezeichnet. In Wirklichkeit wäre es eher ein Wasserkeller, denn oberhalb hier ist ein Tank von ca. 30.000 Litern Fassungsvermögen. Und wir hören das Rauschen des Wassers, das da durchfließt. Also die Anlage ist immer noch mit Frischwasser versehen.
Etwa eine Stunde schlängelt sich der Weg durch den Berg. Mal aufwärts, mal abwärts. Mal durch lange, etwas gespenstisch wirkende Gänge bis hin zu einer schweren grünen Stahltür. Sepp Escher öffnet sie. Warme Sommerluft strömt hinein. Von hier aus, sagt er, habe man die Gondoschlucht gut im Blick.
Von den gegenüberliegenden Felswänden stürzt sich ein Wasserfall in die Tiefe. Dort rauscht die Doveria weiter Richtung Italien. Etwa 45 Minuten Fußmarsch noch. Dann ist das Grenzdörfchen Gondo erreicht. Der große Stockalperturm überragt die Handvoll Häuser, die dicht gedrängt an der schmalen Passstraße stehen. Die Zollhäuschen sind in Sichtweite. Der Schwerlastverkehr schnaubt durch den Ort. Früher lebten hier 160 Menschen. Seit dem 14. Oktober 2000 sind es nur noch 80. Damals regnete es wie aus Kübeln. Die Doveria rauschte nicht. Sie dröhnte und donnerte. Der Wasserstand stieg von Stunde zu Stunde. Die Freiwillige Feuerwehr hatte Beobachter am Bachbett postiert. Was die Feuerwehr nicht im Blick hatte, war die mächtige Felswand im Rücken des Dorfes. Steil ragt sie auf, gut 300 Meter hoch. Keiner ahnte, was über Gondo hereinstürzen würde. Auch Rolf Gruber nicht, der früher Grenzschutzpolizist war und aus dem Berner Oberland stammt.
Hautnah miterlebt. Das Dorf hier ist auf einer Moräne, die mit Blockschutt bedeckt ist, gebaut. Da lief dann so viel Wasser auf die Moräne unter den Blockschutt, dass es wie ein Schneebrett, allerdings eben dann erdreich mit Felsbrocken durchsetzt, abrutschte und ein Drittel des Dorfes mitriss.
13 Menschen starben, 12 Häuser und der wuchtige Stockalperturm wurden zerstört. Rolf Gruber erinnert sich lebhaft. Dem bärtigen Mann läuft noch heute ein kalter Schauer über den Rücken.
Es gab fast einen Knall. Dann hörte man riesige Felsen rutschen und knirschen, Bäume krachen, Erdreich sich bewegen. Das dauerte ganze 7 Sekunden. Dann war die ganze Sache vorbei. Solche Geräusche vergisst man nicht.
Der Bergsturz riss eine Schneise der Verwüstung durch Gondo. Ein Schock. Viele Überlebende wollten hier nicht mehr bleiben und zogen fort. Die restlichen Einwohner machten sich an den Wiederaufbau. Auch Rolf Gruber krempelte die Ärmel hoch. Er kennt es nicht anders.
Das ganze Leben der älteste von 11 Kindern, da muss man anpacken.
Heute sind die schlimmsten Wunden vernarbt. Der wuchtige Stockalperturm ragt wie seit mehr als 350 Jahren wieder in den Himmel. Direkt daneben befindet sich jetzt der kleine Dorfplatz. Ein Gedenkstein erinnert an die Katastrophe. Rolf Gruber steht neben dem Mahnmal und reinigt seine Gummistiefel. Er kommt gerade aus der nahegelegenen Goldmine.
Die sind auch 300-400-jährig. Da ist auch nicht alles 100%ig sicher.
Wie in Grubers bisherigem Leben. Den Felssturz von Gondo hat er überlebt, eine Schneelawine und einen schweren Autounfall auch. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, wie beim alten Stockalper.
Das ist Leben ohne Risiko. Das wurde zu langweilig.
Das ist der Stockalperweg ganz bestimmt nicht. Eher wie ein Tischtennismatch. Ein Wechselspiel aus Geschichten und Geschichte. Ping-Pong für die Seele eben.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Ping-Pong für die Seele. Der Stockalperweg im Wallis, eine Sendung von Jörg Wunram. Es sprachen Sandra Koop und Peter Bieringer. Technik Sabine Suhr. Regie Birgit Meyer. Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Ländermenschenabenteuer über Traumrouten der USA. Von 20.15 Uhr an entlang der großen Seen und ab 21 Uhr durch Utahs Canyons nach Salt Lake City. Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.